Ahoi und herzlich willkommen beim Neurodivergenz-Navigator, deinem Kompass für neurodivergente Identität. Du bist hier richtig, wenn du dich auch schon immer wie ein Alien auf einem fremden Planeten gefühlt hast. Mein Name ist Katharina Schön, aka Guardian of Mind, und ich bin deine Navigatorin auf der Reise zu deinem unmaskierten Ich. Hier erfährst du alles über ADHS, Autismus, Hochsensibilität und Hochbegabung. Und du wirst erkennen, du warst nie falsch, sondern nur ein Pinguin unter fliegenden Vögeln. Bist du bereit, in See zu stechen? Dann komm mit! In dieser Folge möchte ich tiefer in mein Lieblingsthema Kommunikation eingehen, besonders die verbale und nonverbale Kommunikation und mehr da im Detail auf die Missverständnisse bzw. Fehlinterpretationen von neurotypischen Menschen. Also ich möchte halt auch so ein bisschen so diese typischen Missverständnisse aufzeigen, denen neurodivergente Menschen täglich begegnen. Ich möchte auch Empathie schaffen für sich selbst und für das Umfeld, und ich möchte einfach auch klar machen, das Problem sind nicht wir, sondern einfach die divergierenden Kommunikationsstile zwischen neurotypischen und besonders ADHS-Neurodivergenten und autistischen Menschen. Aber es können natürlich halt auch Missverständnisse bei Hochsensibilität und Hochbegabung entstehen. Aber gehen wir doch mal rein, und ich will das auch wieder so ein bisschen strukturieren nach der Tetrade, also ADHS, Autismus, Hochsensibilität und Hochbegabung. Und natürlich ist das nur ein kleiner Einblick, weil tatsächlich könnte ich zu jeder einzelnen Neurodivergenz, glaube ich, Stunden, wenn nicht sogar Tage reden, besonders bei ADHS und Autismus. Aber ich habe so ein paar große und grobe Punkte mir angeschaut bzw. mitgebracht, und ich denke, das wird euch auch schon ganz viel helfen bzw. Verständnis geben. Fangen wir mal an, ADHS. Ganz, ganz oft kriegen wir ja so dieses Feedback, du bist einfach nur faul. So, ich hatte das, glaube ich, schon mal in vorherigen Folgen erklärt. Faulheit, erstens mal, gibt's nicht, und das ist einfach aber auch ein Feedback, was wir, ich denke mal, seit oder ab der Schulzeit bekommen, und das ist einfach grundlegend falsch, beziehungsweise es hängt ja mit unseren Exekutivfunktionen zusammen. Und dadurch, dass unser Gehirn einfach anders funktioniert und auf einem anderen Prinzip, haben wir ja da ganz oft Probleme mit, dass wir von neurotypischen Menschen da fehlinterpretiert werden. Wir brauchen halt andere Dinge, um, ich sage jetzt mal, ins Rollen zu kommen, Dinge anzufangen und auch durchzuziehen. Hier wird dann ganz oft die Exekutivdysfunktion, die eben bei ADHS auftreten kann, mit Charakterschwäche verwechselt. Und das ist halt ziemlich schade, weil wir das ja so internalisieren, dass das im Erwachsenenalter sich zu einer Angststörung oder im schlimmsten Fall halt Depression auch auswachsen kann. Als nächstes haben wir den Punkt, du redest ohne Punkt und Komma. Ja, dann ist es auch so ein bisschen, kannst du dich auch mal strukturieren und du redest ganz verwirrend und so weiter. Und das war auch immer eine ziemlich problematische Aussage für mich, besonders da auch so eine Überschneidung halt zur Hochbegabung. Also wenn man besonders schnell spricht, ja, ich sag mal so, viele hyperaktive ADHS-Neurodivergente, die finden das sehr gut, wenn ich halt sehr schnell spreche. Ich versuche ja hier schon, mich ein bisschen zu drosseln. Genauso ist es halt bei denjenigen, die halt noch diese Hochbegabung haben. Auch für die habe ich ein sehr angenehmes Sprechtempo, aber das kann halt für manchmal autistische Menschen, aber auch die hypoaktiven ADHS-Neurodivergenten, neurotypische Menschen und natürlich auch jegliche Menschen, so ab 50, 60 kann das zu schnell sein. Und das kann ich auch total verstehen. Nur wir müssen einfach begreifen und verstehen lernen, dass das nichts ist, was wir in gewisser Weise so richtig steuern können. Beziehungsweise, dass es für mich ja auch sehr anstrengend ist, mich da zu drosseln. Und andererseits werden wir, wie gesagt, da fehlinterpretiert. Zum Beispiel, dass wir nervös sind. Dass wir, wie gesagt, manchmal wird es als herablassend oder arrogant auch gedeutet, wenn wir so schnell sprechen. Und einfach neurotypische Menschen oder die da nicht hinterherkommen, fühlen sich da auch persönlich angegriffen, weil die das auch anders nicht kommunizieren können. So, hey, pass auf, ich komme da jetzt nicht hinterher. Und weil es, ich sage jetzt mal, so selten ist, wenn jemand so extrem schnell spricht, wird das eher kritisiert. Ein weiterer Punkt ist die Vergesslichkeit. Also die Vergesslichkeit ist auch für mich, was mich am ADHS auch so mit am meisten beschäftigt, beziehungsweise was problematisch ist und was auch sehr viel einfach mit Scham im Alltag oder im Leben zu tun hat, weil ich hatte, glaube ich, auch schon mal erwähnt, dass ich ja in der ersten Phase, wo ich dann so Probleme auf Arbeit bekommen habe, dachte ich ja dann wirklich, ich kriege mit Anfang 30 Alzheimer bzw. Demenz. Und das war einfach unglaublich gruselig, weil ich dachte, ich verliere den Verstand. Ich habe wirklich, also mein Erinnerungsvermögen war gefühlt fast nicht existent. Mein Arbeitsgedächtnis und alles war unglaublich begrenzt. Und das hat mir echt Angst gemacht. Aber worauf ich hinaus hinaus will, ist, dass diese Vergesslichkeit, die ist ja auch nicht willens. Also das ist ja nicht mit Intention, dass ich mir jetzt denke oder dass mir irgendwas egal ist oder so, sondern wenn zum Beispiel eine Information vielleicht irgendwie nicht, es klingt zwar auch blöd, aber wenn die nicht spannend genug ist, dann kann das sein, dass das mein Gehirn einfach rauskickt. Das ist kein böser Wille. Natürlich will man ja bestimmte Sachen auch behalten. Da hat man selber den Willen, beispielsweise auch Geburtstagsdaten oder andere wichtige Sachen. Nur, wie gesagt, wenn es nicht mit, ich sage jetzt mal, Spaß zu tun hat, und das klingt auch blöd, weil da könnten jetzt auch wieder ein paar Leute kommen und sagen so, ja, das Leben ist kein Ponyhof und nicht alles im Leben kann Spaß sein. Ja, that's the fucking disability. So, also das klingt wirklich total doof, aber wenn man wirklich sagt so, stell dir mal vor, alles oder so große Sachen oder viele, viele Themen in meinem Leben müssen irgendwie mit Spaß verbunden sein, dass ich die mir merken kann, dass ich umsetzen kann, dass ich irgendwie ins Tun komme. Ich muss mir ständig, ich sage jetzt mal, durch brennende Reifen springen, mental schon, damit ich dann ins Tun komme. Also, wisst ihr, wie ich es meine? Aber ja, da wird man auch ganz, ganz oft fehlinterpretiert, so von wegen so, ja, das ist dir nicht wichtig genug oder du, ich bin dir nicht wichtig genug, ne? Also je nachdem, wenn das halt auch in Freundschaften oder in romantischen Beziehungen vorkommt, natürlich halt auch am Arbeitsplatz und so, da wird das dann auch als Unprofessionalität ausgelegt. Dann heißt, sie müssen sich halt einfach besser strukturieren und ja, einfach ihren Arbeitskram auf die Reihe bekommen. Nur ist das eben vor allem mit unerkannt ADHS und wenn einem die Systeme fehlen, ist das manchmal auch schier unmöglich. Aber kommen wir mal auch zum nächsten Punkt. Du brauchst nur mehr Disziplin. Disziplin ist auch wieder so ein witziges Thema, in Anführungsstrichen, das viele Menschen nicht so ganz verstehen. Genauso wie das Thema Empathie. Weil ja, man könnte jetzt sagen, Disziplin ist klar, Willenskraft. Wie zum Beispiel, wenn man sagt, ich stehe jeden Tag um 5 auf und dann gehe ich erstmal zum Sport und dann plane ich meine Mahlzeiten für die Woche vor oder ich koche schon vor oder. Und das kann man alles mit Disziplin. Mit ADHS ist das einfach ein bisschen schwierig. Natürlich möchten wir auch diszipliniert sein. Nur, wie gesagt, das Betriebssystem kickt uns da manchmal rein oder stellt uns ein Bein. Und ich hatte mal vor Jahren einen guten Spruch gehört, der mir da einfach so ein ganz anderes Mindset mitgegeben hat, wo ich mir dachte so, ja, das hat irgendwie, was heißt Spaß, aber das hat mich selber dann befeuert, zu sagen, okay, jetzt macht Disziplin auch Spaß, weil viele von uns ja auch Disziplin, vor allem halt auch mit Schule und so weiter, ganz oft mit was Negativem konnotieren, beziehungsweise assoziieren und mit Disziplin eher was Schmerzvolles verbinden. Und wie gesagt, ich hatte mal vor einigen Jahren im Business-Kontext gehört, die Disziplin ist die oberste Form von Selbstliebe. Und dann dachte ich mir so, ja, das ist geil. Also das ankert bei mir, da bin ich auf jeden Fall mit dabei, weil ich mir denke, okay, ich muss diszipliniert sein, um jetzt beispielsweise meine Selbstständigkeit, mein Business und halt alles, was mit Guardian of Mind zusammenhängt und mit der Aufklärungsarbeit, dass das vorangeht, dass Menschen aufgeklärt werden, dass wir diese Awareness für ADHS, Autismus und Neurodiversität in der Gesellschaft voranbringen. Dann kommen wir zum Thema Autismus. Bei Autismus wird man ja vor allem in der nonverbalen Kommunikation sehr oft fehlinterpretiert. Und wie gesagt, es clasht einfach total durch dieses Double Empathy Problem. Das habe ich euch schon mal erklärt. Dieses Problem liegt ja nicht nur in der Empathie, beziehungsweise wie viele ja annehmen, dass autistische Menschen ein Defizit in der Empathie haben, sondern dass wir einfach eine andere Art von Empathie haben, dass wir andere Werte haben und dass wir, ja, dass uns andere Dinge im Leben wichtig sind, weswegen es einfach dann mit nicht-autistischen beziehungsweise allistischen, neurotypischen Menschen clasht. Und das kann, wie gesagt, in der verbalen, auch nonverbalen Kommunikation eben stattfinden. Also gehen wir doch mal rein. Zum Beispiel dieses, du wirkst kalt, arrogant oder desinteressiert. Das hat halt mit der nonverbalen Kommunikation zu tun, mit unserer Mimik. Viele autistische Menschen haben ja diesen Flat-Effekt. Das bedeutet, dass sie, ja, da ist halt nicht so viel los im Gesicht. Da verzieht sich halt nicht viel. Das bedeutet, dass manche da auch, ich sage jetzt mal, Freude oder so, kann man nicht so gut im Gesicht ablesen. Wohingegen es aber auch andere gibt, wie zum Beispiel ich. Ich bin in meiner Mimik sehr, sehr expressiv. Mir kann man alles ablesen und ich kann das auch manchmal ganz, ganz schlecht verbergen,
Also ich habe das gelernt, natürlich, aber früher habe ich ganz oft einfach dieses Feedback bekommen, ich sollte mich zusammenreißen oder ich sollte nicht so gucken und so, und auch das habe ich halt nicht verstanden, aber neurotypische Menschen haben anscheinend dann schon in meinem Gesicht ablesen können, dass ich not so amused war, beziehungsweise, dass ich gestresst war, genervt oder wütend oder meinetwegen angeekelt oder. Ja, ansonsten gibt es auch noch den Punkt, du bist so, machst mir Angst, ja, da hatte ich auch in meinem ersten Buch ADHS, die versteckte Kraft in uns, habe ich einen ganz kleinen Abschnitt dazu geschrieben zum Thema der böse Blick. Das ist ganz spannend, da habe ich auch einen Zusammenhang mit Musikern hergestellt, und zwar, es gibt ja auch Studien zufolge, oder in Studien wurde das halt auch dargestellt, dass bestimmte Gesichtsausdrücke helfen, sich zu konzentrieren. Und ihr könnt das gerne mal googeln, da gibt es ganz, ganz viele Bilder unter Musician Face und da machen Musiker ganz, ganz abgefahrene Gesichtsausdrücke. Und das hat einfach einen Ausdruck, wie sie sich konzentrieren. Und das ist aber auch bei neurodivergenten Menschen, vor allem diejenigen, die sehr, sehr expressiv sind mit der Mimik, kann das einfach zu intensiv sein und vor allem halt im Alltag, was dann auch fehlinterpretiert wird. Und ja, zum Beispiel, wenn ich mich konzentriere, dann habe ich auch einen sehr, sehr bösen Blick, weil ich dann halt die Augenbrauen zusammenziehe. Und anscheinend hilft das mir, mich zu fokussieren. Wenn ich aber im Arbeitskontext bin und dann halt Menschen in die Augen sehe, beziehungsweise nicht daran denke, zu maskieren, und das hatte ich schon mal, wie gesagt, oder auch einige Male in meinen Jobs in der Hotellerie und Gastronomie, dass dann, wie eine Kollegin mal zu mir sagte, oh, Kathi, mit dem Blick, da gefriert mir das Blut in den Adern. Und ich dachte, oh mein Gott, wie muss ich denn ausgesehen haben, dass sie so was raushaut. aber ja, irgendwann konnte ich es verstehen. Was auch bei Autismus ganz, ganz oft fehlinterpretiert wird, sind so andere Sachen, die bei uns mit einhergehen. Beispielsweise haben einige autistische Menschen Probleme mit der Propriozeption. Das bedeutet, wir haben einfach Probleme, unseren Körper im Raum zu spüren, beziehungsweise uns da ordentlich zu bewegen. Das kann dann zum Beispiel im Kind, ja, in der Kindheit und im jüngeren Alter kann das sich so zeigen, dass man sagt so, ja, das Kind ist halt einfach unsportlich oder das ist ungelenk oder so. Aber wir können manchmal wirklich nicht unsere Gliedmaßen ordentlich so bewegen für bestimmte Arbeitsabläufe bzw. Bewegungsabläufe. Und was da ganz oft auch fehlinterpretiert wird, dass das mit Intelligenz zu tun hat. Oder dass wir uns in irgendeiner Weise nicht anstrengen wollen oder so. Oder es wird sich auf irgendeine andere Art und Weise lustig gemacht. Also beispielsweise, mir wurde zum Beispiel ganz oft immer gesagt so, ja, ich esse wie ein Schwein, weil ich da anscheinend auch irgendwie das motorisch nicht hinbekomme. Oder mir ist es auch ganz, ganz oft, und das passiert mir natürlich auch immer noch, manchmal, wenn ich trinke, dann bekippe ich mich, weil ich halt nicht ein korrektes Gespür dafür habe, wie ich das Glas an meinen Mund ansetzen muss, damit ich genügend Flüssigkeit so in meinem Mund, wisst ihr, wie ich das meine, bringe, sondern es läuft dann rechts und links raus. So, und dadurch, dass diese Aufklärung von motorischen Sachen und dass es solche Kleinigkeiten gibt, wie Probleme in der Propriozeption und so weiter, haben die meisten Menschen ja nur eine Rechtfertigung dafür, dass es irgendwie was mit Intelligenz zu tun hat, also dass man dumm ist. Oder, was es auch ganz oft gibt, ist dieses, ja, du möchtest doch nur Aufmerksamkeit. Und dann denke ich mir, ja, auch negative Aufmerksamkeit ist Aufmerksamkeit, nur wenn man weiß, dass Menschen mit ADHS und Autismus gehören, dass wir so viel negatives Feedback und so viel ja, Lächerlichkeiten oder dass sich über uns lächerlich gemacht wird und so, dass wir das so viel mehr erleben als neurotypische Menschen. Wir wollen keine negative Aufmerksamkeit. Das ist der pure, blanke Horror für uns. Und um dem aus dem Weg zu gehen, also setzen wir auch alle Hebel manchmal in Bewegung und machen Dinge, die wir gar nicht machen müssten. Ich habe das letztens auch bei Krö ein Video gesehen. Da hat Krö das ganz gut erklärt, dass Krö zum Beispiel auch angeblichen Freunden Geld gegeben hat, weil die gesagt haben, ja, du schuldest mir noch was oder du hast meinen Computer Computer kaputt gemacht. Und nur um dem zu entgehen, hat Krö dann irgendwas bezahlt, obwohl Krö das hätte gar nicht machen müssen. Dann gehen wir mal über zur Hochsensibilität, weil das hat ja, wie gesagt, auch die Überschneidung zu den sensorischen Sensibilitäten bei Autismus. Da kann das auch fehlinterpretiert werden, so von wegen, du möchtest ja nur Aufmerksamkeit. Beispielsweise, wenn man sagt, dies jenes ist mir zu laut. Oder wenn man sich halt die Ohren zuhält. Oder wenn man vielleicht auch schon eher gehen möchte, weil man sagt, ich kann das hier nicht aushalten, weil es zu doll riecht oder weil der Geruch mich überreizt, weil der Lärm mich überreizt, etc. Und da bekommt man auch ganz, ganz oft so ein Feedback, also auch schon ab der Kindheit. Sprüche wie, du bist eine Mimose oder du bist Prinzessin auf der Erbse. Ne? Das hat auch alles immer so weiblich konnotiert und so. Und da geht es halt immer darum, das zu beschämen, wie man Reize verarbeitet. Ne? Also, dass man halt da sensibler ist, dass man sich vielleicht nicht so anstellen soll, dass andere dann in irgendeiner Weise vielleicht mehr Arbeit haben. Und das kann sich auch so ein bisschen auf die Seele einbrennen, halt negativ, weil wer möchte schon sein Leben lang immer wieder beschämt werden, dass man zu viel ist mit den Bedürfnissen, weil man sagt so, ey, ich kann da nicht mitkommen, das ist mir zu laut oder das ist mir zu viel oder ich bin schon ermüdet. Das sind halt alles solche Sachen, die bei Hochsensibilität und bei hochsensiblen Menschen ganz oft vorkommen. Und zuletzt möchte ich noch auf das Thema Hochbegabung natürlich eingehen, weil da gibt es auch so ein paar Sachen. Erstens, wo auch ganz oft unerkannt Hochbegabte oder die halt mit einer hohen Intelligenz gar nicht wissen, dass das dazugehört. Und vor allem, wenn man so twice exceptional ist, das bedeutet, wenn man einmal so eine Neurodivergenz wie ADHS oder Autismus hat, plus die Hochbegabung, dann ist man ja auch nochmal sensibler für Kritik. Ja, also es gibt ja nicht ohne Grund den Begriff der Rejection Sensitive Dysphoria oder wie ich sie nenne, die Ablehnungs- und Kritikdysphorie. Die entsteht halt, weil wir so viel kritisiert werden. Und gehen wir mal rein. Und zwar, einmal, du willst immer Recht haben. Nee, das ist auch so eine Überschneidung von Hochbegabung und Autismus und sind einfach Fakten und ja, die faktische Wahrheit ist uns sehr, sehr viel höherwertig als irgendwelche Meinungen. Dann haben wir auch so einen Spruch wie, du bist immer so ungeduldig mit anderen oder du musst die anderen halt auch mal verstehen oder langsam sein oder so. Denn wir haben, also vor allem sehr, sehr viele Hochbegabte und Menschen mit einer hohen Intelligenz haben einen sehr, sehr hohen Anspruch auch an sich selbst und natürlich ist das auch in gewisser Weise irgendwo unfair, wenn man diesen Anspruch an sich selbst, weil man ja selber die mentalen Kapazitäten hat, bestimmte Sachen zu schaffen, die dann auf andere überbügelt. Und ich kenne das halt auch aus der Vergangenheit von Menschen, wo ich wusste, okay, die sind hochintelligent, hochbegabt. Und wenn man dann aber selber in demselben Thema nicht so gut ist, dann können auch andere Hochbegabte einem das Gefühl geben, dass man nicht gut genug ist oder dass man dumm ist oder so. Ein weiterer Punkt, auch da wieder Überschneidung von Hochbegabung und Autismus, ist dieses, du bist so überheblich, arrogant und so weiter. Was auch eine kleine Überschneidung dann auch zu ADHS hat, weil wenn zum Beispiel diese drei Neurodivergenzen, wie gesagt, in Kombination auftreten, dann kommt das ganz oft, weil durch den ADHS-Teil, Überschneidung zu Hochbegabung, wenn man ein großes Vielinteresse hat und sich einfach sehr, sehr viel beliest, einfach ein sehr, sehr großes Allgemeinwissen hat, dann kann man auch schon als sehr überheblich oder arrogant und so weiter rüberkommen und halt als Besserwisser, weil man es ja wirklich besser weiß. Es ist ja nicht, wie viele heutzutage sagen so, ja, das ist so meine Meinung. Viele vertauschen halt Meinung und Fakt. Und das ist ein bisschen traurig, ja. Deswegen gibt es ja auch so diesen, falls ihr das schon mal gehört habt, diesen traurigen Trend des Anti-Intellectualism. Also, dass Menschen, die viel Wissen haben, einfach nicht geglaubt werden in den Zeiten von Fake News und so weiter. Und ein letzter Punkt noch zur Hochbegabung ist so dieser Vorwurf, ja, du bist so egozentrisch oder du bist so mit dir selbst beschäftigt. Vielleicht auch dann so eine Unterstellung wie, ja, die Person ist narzisstisch etc. Das hat aber auch den Hintergrund, dass sehr viele hochintelligente oder halt hochbegabte Menschen einerseits wie jeder Mensch, wir brauchen andere Menschen, wir brauchen sozialen Kontakt, nur gleichzeitig ist der sehr ermüdend, wenn es um oberflächliche Themen geht. Also wir möchten natürlich sehr gerne lieber in die Tiefe gehen, wir möchten philosophieren, wir möchten uns über spannende Themen, ja, so Themen, die die Welt zusammenhält. Über das möchten wir uns unterhalten oder ganz oft halt bei ADHS und Autismus dann halt auch in der Kombi ist. Klar, was sind so die Hintergründe von menschlichen Verhalten? Da auch Situationen und alles Mögliche in der Welt, auch Alltagsthemen etc., das durchzuanalysieren. Und wenn man das halt nicht hat, dann zieht man sich natürlich lieber zurück. Und das kann selbstverständlich dann auch als sowas, als Egozentrik etc. fehlinterpretiert werden. Nur ist das halt, ja, eine Fehlinterpretation.
Das war der Neurodivergenz-Navigator, dein Kompass für neurodivergente Identität. Wenn du in dieser Folge eine erfrischende Aha-Erkenntnis hattest, teile sie gern mit anderen Gehirnzwillingen. Und wenn du tiefer eintauchen willst, findest du meine Posts, Videos sowie weitere Angebote über meine Social-Media-Kanäle auf Guardian of Mind und den Link dazu in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und denk dran, du bist nicht auf einem fremden Planeten gestrandet, du hattest einfach die falsche Karte. Bis zum nächsten Mal, deine Navigatorin Kati.